Viertes Zeitalter, Jahr 52, Spätfrühling. Ein leichter Nieselregen fiel auf die felsigen Pfade der Ered Luin, während sich Talirut, Wächter der Elben und Sucher Mittelerdes, den aufragenden Mauern von Thorins Halle näherte. Die Luft war frisch, getränkt mit dem Duft feuchten Gesteins und dem herben Aroma von Kiefernnadeln, die unter seinen Stiefeln knirschten. In der Ferne hallte das dumpfe Donnern der Bergwinde wieder, ein untrügliches Zeichen, dass in den oberen Höhenlagen ein Sturm tobte. Noch war Talirut sehend, mit klarem Blick für die Konturen der Landschaft, das Glitzern der Tautropfen auf Farnblättern und das sanfte Glimmen der fernen Lagerfeuer der Zwerge. Erst vor kurzem hatte er seinen Auftrag in Nenhilith erfolgreich beendet und einen seltsamen Fund über ein von Bilwissen geschmiedetes Wolfshalsband nach Celondim gebracht. Noch spürte er die Erschöpfung der langen Reise in den Gliedern. Doch wie so oft war die Rast nur kurz. Kaum hatte er den Platz vor dem Haupttor der Halle erreicht, trat ein alter, wettergegerbter Zwerg an ihn heran. Flosi war sein Name, ein Bergmann alter Schule, dessen Bart mehr Staub als Glanz enthielt und dessen Stimme wie ein Schleifstein über Eisen klang. »Heda, Elbling, ihr seid doch der, von dem man sagt, dass er mit der Klinge umzugehen weiß? Dann seid ihr mir gerade recht. Ich hab meinen Pickel verloren, unten in der Winterhöhe. Und ich schwör bei Dwalins Bart, das war kein gewöhnlicher Pickel.« Talirut zog eine Braue hoch. »Ein verlorener Pickel?« »Ein verdammt wertvoller Pickel. Zwergenstahl, mit Runen, geschmiedet von meinem Urgroßonkel vor 3 Jahrhunderten. Ich war an einer Goldader dran, ganz sicher. Aber dann kamen die Klauen. Höhlenklauen. Ein ganzer Schwarm von diesen Viechern. Ich musste rennen. Aber mein Pickel, der blieb zurück.« Ein Lächeln umspielte Taliruts Lippen. Was für ein Kontrast zur düsteren Bedrohung in den Wäldern der Elben. Ein Zwerg, der Hilfe suchte, um seine Werkzeuge zurückzuholen. Und doch, etwas in Flosis Tonfall ließ keinen Zweifel. Dies war ihm heilig. »Wo liegt diese Höhle?« fragte Talirut. »Östlich von hier, in der Winterhöhe. Du kannst sie nicht verfehlen. Sie stinkt nach Klauen und Feuchtigkeit. Pass auf dich auf, Elbling, und bring den Pickel zurück, sonst schnapp ich mir selbst ein Schwert und geh rein.« Noch während Flosi sprach, regnete es stärker. Blitze zuckten über den Gipfeln, Donner grollte durch die Schluchten. Talirut zog seinen Umhang enger, kontrollierte den Sitz seines Schwertes und machte sich auf den Weg. Als die Mauern von Thorins Halle hinter ihm verblassten, sank die Temperatur merklich. Die Steine unter seinen Füßen wurden glatt vom Regen und Nebel schlich durch die Täler wie geisterhafte Schleier. Nach einer Stunde Aufstieg erreichte er die Winterhöhe. Die Luft war erfüllt vom modrigen Geruch feuchter Erde und einer Art süßlichem Verwesensgestank. Ein untrügliches Zeichen für eine Höhle voller Höhlenklauen. Er nahm einen Schluck aus seinem Wasserschlauch, überprüfte seine Pfeile und rieb etwas duftneutrale Salbe auf die Innenseiten seines Arms, um seinen Eigengeruch zu überdecken. Vorsichtig betrat er den schmalen Felsspalt, der in die Dunkelheit führte. Die Höhle war von natürlicher Beschaffenheit. Ihre Wände glitzerten feucht, und das Echo seiner Schritte wurde von einem stetigen Kratzen und Fiepen überlagert. Der Boden war rutschig, von getrocknetem Schleim überzogen, und bereits nach wenigen Schritten stieg Talirut der unverkennbare, säuerliche Geruch der Klauenwesen in die Nase. 3, 4, dann 5 der Ungeheuer näherten sich aus der Dunkelheit. Sie waren nicht groß, aber flink und mit nadelspitzen Zähnen bewaffnet. Talirut zog sein Schwert, parierte einen Sprung, rollte sich zur Seite und brachte sein Schild zwischen sich und zwei heranstürmende Angreifer. Mit präzisem Hieb trennte er einem der Clownwesen die vordere Gliedmaße ab. Es jaulte und verging im Dunkel. Er kämpfte sich weiter voran, Stufe um Stufe tiefer in die Höhle hinein. Als er das achte Tier erschlagen hatte, stand er endlich vor einem zerbrochenen Felsvorsprung, unter dem ein metallisches Blitzen hervorschimmerte. Er kniete sich hin und zog mit einem Ruck ein Werkzeug hervor. Flosis Pickel, Runen verziert, schwer, aus echtem Zwergenstahl. Der Rückweg war beschwerlich. Nicht wegen weiterer Angreifer, sondern weil die Müdigkeit Taliruths Glieder erfasste. Als er schließlich wieder Tageslicht sah, oder vielmehr ein dumpfes Grau durch die Regenwolken, atmete er tief durch. Tropfnass, aber siegreich. Die Sonne hatte inzwischen ihren höchsten Punkt überschritten, war jedoch kaum zu erkennen hinter den grauen Schleiern der Wolkendecke. Als Taliruth wieder auf dem Pfad zur Halle wandelte, war seine Kleidung vom Dauerregen durchweicht, der Umhang schwer von Wasser und Schlamm. Doch in seinen Händen ruhte sicher der Zwergenpickel. Schwer, kalt und immer noch leicht vibrierend, als hätte er selbst einen Hauch uralter Magie gespeichert. Am Tor zu Thorins Halle wartete Flosi bereits, nervös, auf- und abgehend, mit verschränkten Armen und einer Miene, die jedem Felsen Konkurrenz machte. Als Taliruth sich näherte, trat der alte Zwerg mit großen Schritten entgegen, die Augen weit aufgerissen.
»Bei allen Bärten der sieben Könige! Ihr habt ihn gefunden!« rief Flosi und trat ungeduldig näher. »Zeigt her! Zeigt mir mein geliebtes Werkzeug!«
Taliruth reichte ihm den Pickel, dessen Klinge nun glänzte, vom Höhlenstaub befreit und noch immer mit Spuren der Auseinandersetzung bedeckt. Flosi nahm das Werkzeug ehrfürchtig entgegen, wie ein Vater sein lange vermisstes Kind. Er drehte ihn in den Händen, fuhr mit den Fingern über die Runen und presste das Werkzeug an die Brust.
»Ich danke euch«, murmelte der Zwerg schließlich. »Ich hatte geglaubt, ihn für immer verloren zu haben.«
Dann hob er den Blick, kratzte sich verlegen am Bart und fügte hinzu: »Nicht schlecht für einen Elben, das muss ich zugeben. Wäre ich ein paar Jahrhunderte jünger, ich hätte es wohl selbst versucht. Aber bei meinem Rücken hätte mich der erste Klauenhieb in den ewigen Schlaf geschickt.« Taliruth lächelte nur stumm, nahm das Lob schweigend an. Er wusste, für Zwerge war es keine Kleinigkeit, einem Elb Anerkennung zu zollen.
»Wartet hier, ich habe noch etwas für euch.«
Flosi verschwand in einem der Nebengänge und kam wenig später mit einem kleinen Lederbeutel zurück, den er Taliruth überreichte.
»Hier, als Dank für eure Hilfe gebe ich euch 2 Gold, 120 Silber und 47 Kupfermünzen. Damit könnt ihr eure Vorräte aufstocken oder eure glänzenden Elbenstiefel polieren. Wobei ich glaube, dass ihr lieber Regen sammelt als Schuhcreme.«
Ein leises Schnauben entfuhr Taliruth, das fast wie ein Lachen klang. Er nahm den Beutel dankend an. Doch anstatt sich sofort auf den nächsten Auftrag zu stürzen, wandte er sich zur Marktstraße hinab, wo sich die Stände der Händler reihten. Zuerst besuchte er den Kräuterkundigen, bei dem er frische Heilsalben gegen Wunden, eine Flasche kräftigen Trankes gegen Furcht sowie 2 Ampullen Gegengift erstand. Dann wanderte er zu einem der älteren Bogenbauer, dessen Pfeile als widerstandsfähig und präzise galten. Ein Bündel davon sicherte er sich für die nächste Reise. Schließlich deckte er sich bei einer Händlerin mit Trockenbrot, geräuchertem Käse, getrockneten Aprikosen und einem Stück gesalzenem Lammfleisch ein. Wegzehrung für mindestens 5 Reisetage. Sein letzter Halt war die Schmiede. Die Flammen zischten und Funken stoben, als der Schmied
ein breiter Zwerg mit rußgeschwärztem Gesicht, sich seiner Ausrüstung annahm. Risse im Schild wurden ausgebessert, sein Brustpanzer mit einem neuen Lederriemen verstärkt. Schließlich setzte der Schmied die Schneide seines Schwertes an einen Schleifstein und ließ ihn singen, bis die Klinge wieder spiegelte, wie Morgentau auf einem Schwertlilienblatt.
»Nicht übel«, brummte der Schmied, »für eine elbische Klinge. Aber sagt, habt ihr überhaupt genug Kraft in den Armen, so ein Schwert zu führen? Oder schwingt ihr das mit der Anmut eines Tänzers?«
»Mit beidem«, erwiderte Talirud ruhig, »und mehr, als ihr glaubt.« Als er die Halle wieder verließ, hatte sich der Himmel leicht aufgeklärt. Die tiefhängenden Wolken rissen an manchen Stellen auf und gaben den Blick auf das blassblaue Himmelsgewölbe frei. Von den Berggipfeln stiegen Nebelschwaden wie Dampfgeister auf. Ein Adler kreiste hoch oben, als stünde er Wache. Talirud atmete tief ein und streifte seine frisch gepflegte Rüstung zurecht. Es war wieder Zeit, weiterzuziehen. Er wusste, die Gilde der Sucher würde bald erneut nach ihm rufen, und Mittelerde schlief nie lange ohne neue Schatten. Aber für diesen einen Moment, mit klarem Blick, neu geschärfter Klinge und frisch gefüllten Vorräten, fühlte er sich bereit für alles, was noch kommen mochte. Die schmalen Wege, die von Thorins Halle hinab ins Flachland führten, waren nach dem anhaltenden Regen rutschig geworden. Talirud bewegte sich vorsichtig, aber mit geübtem Schritt, während kleine Rinnsale von den Steinen glitten und sich an den Wegesrändern zu kleinen Bächen sammelten. Es war Spätfrühling, doch die Bergluft war kalt, die Wolken schwer, und in den höheren Lagen deutete ein kühler Wind bereits den nahenden Wetterwechsel an. In seinem Innern jedoch trug Talirud die Gewissheit, nicht nur eine einfache Aufgabe erfüllt, sondern einem ehrbaren Zwerg seine Ehre zurückgegeben zu haben. Flosis Pickel war mehr als nur ein Werkzeug. Er war ein Erbstück, ein Symbol zwergischer Beständigkeit. Und obwohl Zwerge und Elben ein gespanntes Verhältnis pflegten, konnte selbst ein alter Knurrbart wie Flosi die Tat nicht ungewürdigt lassen.
»Vielleicht«, dachte Talirud, »werden aus solch kleinen Gesten eines Tages wieder Brücken zwischen den Völkern geschlagen.«
Noch während dieser Gedanke in ihm nachklang, veränderte sich das Wetter erneut. Der Himmel öffnete sich kurz, ein Sonnenstrahl durchbrach die Wolkendecke und ließ die Hänge der Winterhöhe in goldenem Licht aufglimmen. Moose leuchteten in sattem Grün, Tropfen auf den Blättern funkelten wie Edelsteine. Für einen Augenblick schien Mittelerde selbst innezuhalten, als würde es dem Wächter für seine Tat danken.
Unten in der Ebene näherte sich Talirud einem kleinen Rastplatz nahe einer der alten Zwergenbrücken. Dort entzündete er ein kleines Feuer, briet sich ein Stück des mitgeführten Lammfleischs, tränkte ein Tuch mit Wasser aus einer frischen Quelle und wusch sich die Hände vom Schlamm der Höhle. Dann setzte er sich, nahm einige Schlucke aus seinem Wasserschlauch, biss in ein Stück Brot und ließ sich die Wärme des Feuers ins Gesicht spielen. In Gedanken war er bereits bei dem nächsten Schritt. Er wusste, dass bald neue Aufträge folgen würden. Vielleicht ein Ruf aus dem Auenland, vielleicht ein Hilferuf aus den Nebelbergen oder ein dunkles Flüstern aus dem Düsterwald. Die Gilde der Sucher hatte stets ein Auge auf jene, die ihre Prüfungen meisterten. Und Talirud wusste, dass sie ihn wieder rufen würden. Am späten Nachmittag, als der Wind auffrischte und erneut dunkle Wolken von Westen aufzogen, löschte er das Feuer, sicherte seinen Beutel und spannte den Umhang fester um die Schultern. Der nächste Ort, den er ansteuern wollte, lag südlich. Eine kleine Zwergensiedlung, deren Wirtshaus für sein würziges Bräu
und sein wildes Hammelfleisch bekannt war. Und auch für einen besonders beißenden Humor.
»Vielleicht«, murmelte Talirud zu sich selbst, »findet sich dort ein Schmied, der mir keine Vorträge über elbische Handgelenke hält.« Der Weg war lang, doch der Regen hatte für den Moment nachgelassen. Und als er sich ein letztes Mal umsah, zurück zu den schneebedeckten Zinnen von Thorins Halle, wusste Talirud, dass dieser Tag nicht nur ein Werkzeug gerettet, sondern auch einen kleinen Funken Vertrauen zwischen Elben und Zwergen entfacht hatte. Der Pickel war zurück, der Soll war verdient, die Vorräte aufgefüllt, das Schwert geschärft.
Mittelerde schlief nicht, und Talirud war bereit. Fortsetzung folgt.